Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am 30. April 1945, vor 75 Jahren, beging Adolf Hitler Selbstmord. Und damit begann die allerletzte Phase des Zweiten Weltkriegs in Europa, der NS-Herrschaft in Deutschland. Bis dann am 7. und 8. Mai Deutschland endgültig kapitulierte. Winfried Sträter und Anke Schäfer über diese letzten Kriegstage im Mai, die letzten Tage des Nationalsozialismus in Deutschland.
1. Mai 1945.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Als Großadmiral Dönitz Hitlers Ende bekannt gibt, verschweigt er die Wahrheit, den Selbstmord.
Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Im Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde.
Dönitz, nicht Göring. Eigentlich war Hermann Göring Hitlers Kronprinz gewesen, aber im Strudel des nahenden Untergangs hatte er sich nach Süden abgesetzt und versucht, mit den Westmächten Kontakt anzubahnen. Kein Kampf bis zum letzten Atemzug, das war für Hitler Verrat. Und den bestrafte er mit dem Entzug aller Ämter. Stattdessen der vergleichsweise unbedeutende Dönitz, denn der hatte dem Führer bedingungslose Treue geschworen.
Sein Leben war ein einziger Dienst Deutschland.
Am Tag nach Hitlers Selbstmord sind fast alle Teile des Reiches von den Alliierten erobert und besetzt. Nur im hohen Norden, Schleswig-Holstein, gibt es noch eine kleine, nicht besetzte Enklave, in der Hitlers Nachlassverwalter seine neue Regierung bilden kann. Wie bei einer richtigen Regierungsbildung gibt es Machtspiele und Männer, die noch Karriereerwartungen haben. Heinrich Himmler zum Beispiel, der Verantwortliche für den Massenmord an den Juden, ist überzeugt, mit der SS werde er auch künftig ein Ordnungsfaktor im Reich sein. Und dann erfährt er, dass Hitler Dönitz auserkoren hat und wird von dem kaltgestellt. Noch halten sich Dönitz und sein Gefolge in Plön auf. Als aber die Briten bis ins nahegelegene Lübeck vordringen, weicht Dönitz am 3. Mai 1945 noch weiter nach Norden aus, nach Flensburg. Dort bildet Dönitz am 5. Mai seine geschäftsführende Reichsregierung mit dem Grafen Schwerin von Krosigk als leitenden Minister, zuständig für Außenpolitik und Finanzen, Albert Speer als Wirtschaftsminister, außerdem einem Innenminister und Kulturminister, einem Landwirtschaftsminister, einem Verkehrs- und Postminister und einem Arbeits- und Sozialminister. Hinzu kommen Staatssekretäre. Hitler hatte Dönitz zu seinem Nachfolger auserkoren, weil er nur ihm vertraute, den Krieg bis zum Untergang weiterzuführen. Doch selbst der fanatische Hitler-Anhänger Dönitz fühlt sich nach dem Tod des Führers nicht mehr an ihn gebunden und versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist, das Deutsche Reich. Dönitz' Kalkül ist Kapitulation nur an der Westfront, um die Anti-Hitler-Koalition zu spalten und dann gemeinsam mit den Westmächten an der Ostfront gegen die Sowjetunion zu Felde zu ziehen. Wenn sich Amerikaner und Briten darauf nicht einlassen, droht Dönitz:
Die Angloamerikaner setzen dann den Krieg nicht mehr für ihre eigenen Völker, sondern allein für die Ausbreitung des Bolschewismus in Europa fort.
Hat Hitlers Suizid die Deutschen wütend gemacht?
Nach allem, was wir wissen, scheint die Nachricht von Hitlers Tod bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung tatsächlich kaum Wut oder Trauer ausgelöst zu haben, sondern eher Teilnahmslosigkeit. Die Berliner Journalistin Ursula von Kardorff, die im Frühjahr 1945 Zuflucht in einem schwedischen Dorf gesucht hatte, notierte am 2. Mai in ihr Tagebuch, nachdem sie die Nachricht im Radio gehört hatte: Den Menschen hier ist es völlig gleichgültig, ob Hitler, der einst so vergötterte, geliebte Führer, noch lebt oder schon tot ist. Er hat seine Rolle ausgespielt,
sagt der Historiker Volker Ulrich, Autor des Buches Acht Tage im Mai. Hitlers Prestige habe bereits nach der Niederlage in Stalingrad 1943 sehr gelitten. Zwar hatte sein Ansehen nach dem Attentat der Widerständler auf ihn im Juli 1944 noch einmal eine Renaissance erlebt, war dann aber immer weiter gesunken. In den letzten Kriegsmonaten war er auch immer seltener öffentlich in Erscheinung getreten.
Und so wurde der einst omnipräsente Führer für die Deutschen zu einer Art Phantomgestalt.
Die Widerstandskämpferin und Journalistin Ruth Andreas Friedrich schrieb:
Hitler ist tot. Und wir tun, als ginge uns das nichts an, als handle es sich um den gleichgültigsten Menschen von der Welt. Was hat sich denn geändert? Nichts. Nur, dass wir über dem Inferno der letzten Tage Herrn Hitler vergessen haben. Wie ein Spuk ist das Dritte Reich zerstoben.
Viktor Klemperer notierte bereits Mitte Mai 1945 in seinem Tagebuch, das Dritte Reich sei schon so gut wie vergessen.
Das ist überhaupt eines der frappierendsten, ja irritierendsten Phänomene des Frühjahrs 1945, mit welch atemberaubender Schnelligkeit sich der Prozess der Abwendung vom Nationalsozialismus vollzog. Also gleichsam über Nacht verschwanden die Symbole und Embleme seiner Herrschaft von der Bildfläche. Hitlerbilder, Parteiabzeichen, Hakenkreuzfahnen, das Führerbärtchen wurde abrasiert, und Ausgaben von Mein Kampf wurden verbrannt oder vergraben. Und hinterher behaupteten viele Deutsche, diese Schandschrift gar nicht gelesen zu haben.
Mit dem Niedergang des Hitler-Mythos verfiel auch der Nimbus des Nationalsozialismus. Und das hieß für nicht wenige Erleichterung.
Nie wieder habe sie so intensiv gefühlt, was es heißt, weiterleben zu dürfen, hat sich etwa die FDP-Politikerin Hildegard Hambrücher an den 8. Mai 1945 erinnert. Und dieses Glücksgefühl, das apokalyptische Ende des Dritten Reiches überlebt zu haben, setzte große Energien frei.
Man wollte Deutschland wieder aufbauen und eine neue gesellschaftliche Ordnung etablieren. Die wenigsten aber wollten an Hitler und die eigene Hitler-Verehrung erinnert werden. Mitgefühl mit den Opfern des Dritten Reiches kam kaum auf. Viele der Besiegten empfanden sich vielmehr selbst als Opfer. Statt Trauerarbeit leistete man Aufbauarbeit.
Noch tobt der Krieg an fast allen Fronten. Hitler ist tot, sein Nachfolger Karl Dönitz versucht, das Undenkbare zu verhindern, die bedingungslose Kapitulation gegenüber allen Kriegsgegnern, auch gegenüber der Sowjetunion.
Wir müssen den Tatsachen klar ins Gesicht sehen. Die Grundlagen, auf denen das Deutsche Reich sich aufbaute, sind verborgen.
Noch ist Dönitz nicht so weit, dies einzusehen. Noch schickt er seine Unterhändler aus, damit sie mit den Westmächten einen Separatfrieden aushandeln. Hitlers Nachfolger regiert sein täglich kleiner werdendes Reich von Flensburg aus. In der ehemaligen Marineschule Mürwik tagt er mit seinen Ministern und Staatssekretären. Das Ende naht, aber Dönitz will Zeit gewinnen. Das hat er schon am 1. Mai angekündigt.
Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter.
Abgesandte der Dönitz-Regierung verhandeln im alliierten Hauptquartier in Reims mit dem amerikanischen Befehlshaber General Eisenhower. Die Botschaft: Eine vollständige Kapitulation sei wegen der Gefahr aus dem Osten undenkbar. Doch Eisenhower lässt sich auf keinen Deal ein und verlangt die sofortige bedingungslose Kapitulation. General Eisenhower besteht darauf, dass wir noch heute unterschreiben. Als in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai dieser Funkspruch aus Reims in Flensburg eintrifft, ist Dönitz empört. Das sei absolute Erpressung. Aber die militärische Lage ist aussichtslos. Dönitz bleibt keine andere Wahl. Er muss einwilligen. So unterzeichnen die Abgesandten in Reims, Generaloberst Jodl und der ihn begleitende Admiral von Friedeburg, am 7. Mai 1945 in Eisenhowers Hauptquartier die bedingungslose Kapitulation, in Anwesenheit eines britischen und eines sowjetischen Generals. Auf Geheiß Stalins wird am nächsten Tag, genau genommen kurz nach Mitternacht, also am 9. Mai, die Kapitulation von den Chefs der deutschen Streitkräfte in Berlin-Karlshorst noch einmal unterzeichnet. Für das Oberkommando der Wehrmacht gibt Graf Schwerin von Krosigk, der leitende Minister der Regierung Dönitz, eine letzte Erklärung im Rundfunk ab.
Deutsche Männer und Frauen, Das Oberkommando der Birma hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt. Nach einem fast sechsjährigen, heldenmütigen Kampf von unvergleichlicher Härte ist die Kraft Deutschlands der überwältigenden Macht unserer Gegner erlegen.
Zuvor hatte Dönitz bekannt gegeben:
Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen. Die in unzähligen Schlachten bewährten Soldaten der deutschen Wehrmacht treten den bitteren Weg in die Gefangenschaft an und bringen damit das letzte Opfer für das Leben von Frauen und Kindern und für die Zukunft unseres Volkes.
5,5 Jahre Krieg und plötzlich Stille. Plötzlich keine Bomber mehr, keine heulenden Sirenen mehr. Der Historiker Volker Ulrich, Autor des Buches 8 Tage im Mai, beschreibt das so.
Also diese Stille war das Erste, was den Menschen auffiel, als sie zum Beispiel in Berlin am 2. Mai 1945 ins Freie kamen, nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge, ohne Licht, elektrisches Licht, ohne Gas, ohne Wasser hatten zubringen müssen.
Stille, Ruinen und Schutt. Die Menschen versuchen, ihr Überleben zu sichern, mit allen Mitteln. In vielen Städten werden Geschäfte und Lebensmittellager geplündert.
Und dabei spielten sich widerwärtige Szenen ab. Die Menschen fielen buchstäblich übereinander her, schlugen sich, rafften zusammen, was sie nur bekommen konnten. Von der vielbeschworenen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die ja immer mehr propagandistisches Wunschbild als Realität gewesen war, war nichts übrig geblieben.
Es muss eine chaotische, fiebrige, teilweise sehr gefährliche Atmosphäre gewesen sein, vor allem für Frauen.
Allein in Berlin wurden in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegstagen Zehntausende Frauen zum Opfer von Vergewaltigung durch Soldaten der Roten Armee. Man kann sogar sagen, es kam zu einer förmlichen Explosion ungezügelter sexueller Gewalt.
Auch durch Soldaten der westlichen Alliierten, allerdings weniger als durch Soldaten der Roten Armee. Mai 1945. Der Krieg ist zu Ende, aber die Menschen machen sehr unterschiedliche Erfahrungen.
Im Blick auf das Kriegsende kann man eine merkwürdige Paradoxie feststellen. Während in der subjektiven Wahrnehmung der Deutschen die Zeit gleichsam zum Stillstand gekommen schien, die berühmte Rede von der Stunde Null, war doch zugleich auf den Straßen alles in Bewegung. Große Menschenmassen waren unterwegs. Die Todesmärsche der KZ-Häftlinge kreuzten sich mit den zurückflutenden Wehrmachteinheiten und Flüchtlingstrecks. Die Kolonnen der Kriegsgefangenen mit denen befreiter Zwangsarbeiter und heimkehrender Ausgebombter.
Das vielleicht traurigste Geschehen, die Todesmärsche aus den Konzentrationslagern. Oft ist unklar, mit welchem Ziel marschiert wird. Mindestens 250.000 Menschen kommen auf den Todesmärschen ums Leben. Wolfgang Schepanski, ein Kommunist, erzählte in den 90er Jahren, wie er den Todesmarsch aus dem KZ Sachsenhausen in Richtung Lübecker Bucht erlebt hat.
Das dauerte nicht lange, plötzlich lag ein Toter schon auf dem Weg, über den wir drüber wegstiegen, ja. Völlig gelb im Gesicht. Und tja, dann waren wir ein Stück marschiert und dann war plötzlich ein SS-Führer da. Der schrie dann: Los, der Luft zu langsam und wenn er nicht, los, weiter, weiter, weiter und wenn nicht, Maschine wäre schnell aufgestellt und dann bleibt keiner von euch am Leben, also los, marschieren, ja. Es war einfach ein Gehen und Gehen, ohne besondere Gefühle, möchte ich beinahe sagen. Man läuft einfach immer weiter.
Hat die Bevölkerung den Menschen auf den Todesmärschen geholfen? Manche ja, sagt der Historiker Volker Ulrich.
Doch verbreiteter als Unterstützung waren Passivität und Abwehr. Viel ließ der Anblick der Elendzüge gleichgültig oder sie empfanden auch Angst. Angst nicht nur vor den SS-Leuten, die brutal gegen alle vorgingen, die helfen wollten, sondern auch vor den Häftlingen selbst, die in ihrem heruntergekommenen Zustand ein lebendiger Beweis dafür zu sein schien, dass es sich um asoziale oder gar um Kriminelle handeln musste.
Ein verbreitetes Phänomen im ganzen Reich? Suizide. Der Min in Vorpommern, eine alte Hansestadt an der Peene. Dort sind alle Brücken, die man zur Flucht hätte nutzen können, gesprengt. Man sitzt in der Falle und erwartet mit großer Angst den Einmarsch der Roten Armee.
Und nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in der Min am 30. April begann dann für die Bewohner tatsächlich ein regelrechter Albtraum. Plünderungen und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Und was darauf folgte, war ein Massensuizid, wie es in diesem Ausmaß in keiner anderen deutschen Stadt gegeben hat. Man schätzt, dass etwa zwischen 500 und 1000 Menschen sich damals das Leben genommen haben.
Eines der vielen Dramen am Ende des Hitlerreiches.
8. Mai 1945. Der Krieg in Europa ist zu Ende, aber die Reichsregierung ist noch im Amt. Jeden Morgen um 10 Uhr lässt sich Dönitz in Flensburg mit Hitlers Mercedes zur ehemaligen Marineschule chauffieren. Das Kabinett nimmt seine Regierungsberatungen auf. Wie soll nach dem Verbot des Hakenkreuzes durch die Alliierten die deutsche Nationalflagge aussehen? Wie soll man mit den Führerbildern in den Amtsstuben umgehen? Braucht die Regierung einen Kirchenminister? Resolutionen werden verabschiedet. Der deutsche Soldat solle stolz sein auf die Leistung von Wehrmacht und Volk. Die Volksgemeinschaft solle erhalten bleiben. Der, so wörtlich, Wahnsinn der Parteien wie vor 1933 dürfe nicht wieder Platz greifen. 2 Wochen lang tagen sie, als ob sie regieren würden. Am 23. Mai 1945 beenden die Alliierten schließlich das absurde Schauspiel und verhaften Dönitz und seine Regierungsmannschaft.
Und hier noch der kleine Hinweis: Der Historiker Volker Ulrich, den Sie hier immer wieder gehört haben, hat ein Buch geschrieben zu diesen letzten Tagen der NS-Herrschaft. 8 Tage im Mai heißt es und ist bei CH Beck erschienen.